CSD ist das, was du daraus machst. Und das definiert eben jeder selbst in der Vielfältigkeit. Auch das ist Diversität im Abbild von Pride. Show your Pride.
Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Morgen, am 24.07., findet die Demo zum Christopher Street Day statt. Veranstaltet wird die Demo vom Berliner Christopher Street Day e.V. Dieses Jahr geht es von der Leipziger Straße zum Brandenburger Tor, zur Siegessäule und dann endet der Umzug an der Urania. Einsteigen kann Mensch an jeder Stelle der Demo. Zum CSD habe ich mit Patrick Erhardt gesprochen. Er ist Teil des Vorstands vom CSD e.V. und von ihm erfahren wir unter anderem, wie die Demo dieses Jahr zustande gekommen ist. Corona und so, schließlich alles nicht so leicht. Außerdem geht es um die Forderungen, die die Mitglieder des Vereins zusammen mit vielen anderen Menschen im Rahmen des CSD-Forums formuliert haben. Zusätzlich zu dem Interview habe ich mich im Kulturkaufhaus nach Empfehlungen für queere Literatur umgehört. Davon gibt es in dieser Folge reichlich, also von der Demo zu den Büchern. Los geht's! Wer bist du überhaupt?
Mein Name ist Patrick Erhardt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin aktuell neben vier weiteren Kollegen im Vorstand des Berliner CSD e.V., dem traditionellen großen CSD, den man Ende Juli bzw. früher Ende Juni kannte oder kennt. Und wir sind seit Ende März alle geschlossen in den Vorstand gewählt worden.
Und wie bist du selbst da gelandet?
Ich bin schon ein bisschen länger Mitglied im Verein. Ich habe mich damals auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, indirekt aktivieren lassen. Es gab so 1, 2, 3, 12 Themen, die immer wieder mal aufgekommen sind in der Vergangenheit, die mich vielleicht auch gestört haben. Ich bin auch eine der Personen, glaube ich, in unserer LGBTIQA-Community in Berlin, die durchaus polarisierend auch Themen in die Öffentlichkeit trägt, wenn sie mir nicht gefallen oder wenn ich nicht der Meinung bin. Aber Meinungsspektrum soll ja breit gefächert für alle da sein. Ich habe dann, glaube ich, vor 3 Jahren war das, 3 oder 3,5 Jahren, habe ich über so 1, 2 Sachen extremst gemeckert und habe dann gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich meckere jetzt nicht mehr. Jetzt werde ich aktiv im Verein, proaktiv mitzuarbeiten, proaktiv mitzubestimmen, proaktiv mitzumachen, weil das kann jede Person, jeder Mensch kann das, auch wenn man kein Mitglied ist, weil es gibt nebenbei noch das CSD-Forum, wo man sich aktiv an Findungsprozessen oder Inhalten beteiligen kann. Und so habe ich gesagt, okay, dann werde ich proaktiver und habe dann tatsächlich gesagt, okay, jetzt als die Chance bestand, dass alle aus dem Vorstand eben zurückgetreten sind, wo wir sagen, okay, wir können jetzt zum Teil eben wirklich neu reformieren mit einem neuen Team. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und dann wurde ich eben glücklicherweise gewählt.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt seit März sowohl irgendwie Vereinsarbeit gemacht, als auch versucht, eine Demo auf die Beine zu stellen.
Cool.
Also sind, ja, okay, auf dem Papier sind es 4 Monate, aber 4 Monate sind jetzt auch nicht ja, was ja irgendwie wahrscheinlich normalerweise Zeit ist, so ungefähr.
Ja.
Wie war das? Habt ihr erstmal 2 Wochen lang euch zurückgezogen, um euch überhaupt miteinander selbst klarzukommen und dann versucht, die Demo zu starten? Oder also?
Also, ich glaube, das Selbstklarkommen, das ist auch heute immer noch. Da treffen 5 Personen aufeinander, die zum einen gesellschaftspolitisch unterschiedliche Ansichten haben, sicherlich auch generationsübergreifend unterschiedliche Herkünfte haben, unterschiedliche Backgrounds haben, unterschiedlich die Community sehen, was aber im Endeffekt eben wieder die Vielfältigkeit und Diversität im Meinungsbild zeigen kann. Wir haben natürlich die Problematik, und das benenne ich auch, ohne dass man uns danach fragen muss, sollte oder kann, haben wir die Problematik, dass wir eben weiblich gelesene Personen nicht im Vorstand haben. Das ist nicht nur sehr ärgerlich, sondern wirklich auch ein nicht unbedingt gutes Bild nach außen. Daran arbeiten wir und wollen wir auch arbeiten mit ein paar Konzepten, die man vielleicht über die Zeit auch umsetzen kann. Natürlich auch immer das direkte Gespräch zu suchen. Das geschah auch schon ein bisschen, aber man muss dazu sagen, für uns war natürlich jetzt erstmal die priorisierte Aufgabe, die Umsetzbarkeit der Demonstration möglich zu machen. Das heißt, wir haben ja uns am 27. März wählen lassen oder wurden gewählt, haben aber natürlich erstmal locker vier Wochen gebraucht, um überhaupt erstmal inhaltlich zu sagen, okay, wer macht welches Ressort, was und wie und so. Also das ist schon eine echte Mammutaufgabe gewesen, zu überlegen, wir haben jetzt hier nicht nur in der Kürze der Würze einen CSD umsetzen müssen, sondern eben in der Kürze der Würze einen CSD in einer Pandemie. Und da muss man schon sagen, ja, das waren streitbare Vorstandssitzungen auch definitiv. Durchaus auch mit sehr interessanten Bullet Points, die von A bis Z und von Schwarz bis Weiß, aber sehr viel Grau dazwischen hatten. Aber das war doch auch irgendwie eine sehr anregende, erregende Kommunikation und Möglichkeit. Und wir sind da jetzt, ich will nicht sagen, wir hätten es am Ende fast gar nicht geglaubt, dass es alles so dann jetzt stattfinden kann. Aber ja, wir haben an mancher Stelle auch so ein bisschen gedacht, oh, wird das wirklich klappen? Aber das Konzept, was jetzt steht, ist, glaube ich, echt gut. Und es ist echt inhaltsgeladen. Es ist kleiner, es ist devoter. Trotz alledem ist es ein Glaskugelprinzip, was am 24. jetzt in der Menge, Anzahl der Teilnehmenden passieren kann oder wird.
Ja, das heißt es dann, dass ihr so ungefähr 5 verschiedene Pläne jongliert habt, je nachdem, welche Situation die Pandemie euch jetzt vor die Füße wirft, dass ihr, oder habt ihr euch dann vor, ich weiß nicht, also es lässt sich jetzt gerade so ein bisschen absehen, dass sich Sachen so halbwegs entspannen, das ist immer so ein bisschen wackelig, aber es ist ja eine richtige Planungssicherheit, gab es ja wahrscheinlich nie und gibt es ja auch, glaube ich, nicht wirklich, oder?
Genau. Also dadurch, dass ich ja auch hauptberuflich aus dem Bereich von Veranstaltungen, Großveranstaltungen komme, ist für mich natürlich eines der wichtigsten Bullet Points oder Key Facts die Planungssicherheit. Daher, weil ich glaube, kann ich schon sagen, ich hoffe, da kann ich auch im Endeffekt, wenn die Kollegen das jetzt hören, im Nachgang für meine Kollegen sprechen, war ich da schon treibender Ast im Sinne der devoten Haltung in diesem Jahr, weil natürlich war der Verein, wir haben den Verein nicht unbedingt in einer positiven monetären Lage übernommen als Vorstand, das muss man so sagen, das kann man ja auch öffentlich einsehen in Vereinsbilanzen. Es ist aber die Problematik gewesen, dass wir natürlich in einer Zeit übernommen haben, wo die Inzidenzwerte unglaublich hoch waren noch, ne? Also und auch in die Höhe geschnellt sind. Thema Pfingsten, Ende des Ramadan, also zeitlich gesehen nicht aufgrund der Kausalkette. Das war schon sehr fragwürdig. Wir haben da definitiv unterschiedlichste Konzepte gehabt oder überlegt, haben uns dann aber am Ende eben wirklich dafür entschieden, dass wir vereinsintern konzipieren und vereinsintern auch über alle Inhalte eben die Hand haben können am Ende. Und dadurch sind es am Ende dann eben 5 Trucks geworden, die mit Inhalten gespickt werden, zu Großteil eben von RednerInnenbeiträgen, die alle 20 Minuten stattfinden sollen und werden. Und zum Teil natürlich musikalisch untermauert werden. Aber es wird keine Paradetrucks geben, wie man sich aus den Vorjahren vielleicht in Erinnerung rufen mag. Das mag für den einen oder die anderen eventuell etwas enttäuschend sein, aber auch für uns galt natürlich der Wunsch, vielleicht ein bisschen mehr oder auch andere Sachen zu machen, aber wir müssen die Umsetzbarkeit eben auch immer in die Waagschale werfen. Und die Umsetzbarkeit ist eben am Ende nur möglich gewesen, wenn wir sagen, es gibt ein Konzept im Hygiene- sowie Sicherheitsbereich, es gibt ein Kommunikationsnetz, was immer gewährleisten kann, dass wir breitflächig und möglichst alle erreichen können. Und das ist schon inhaltlich, das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen. Ich glaube, viele Leute denken immer so, ach, Demo, da rufen wir jetzt dann so 3-4 Leute zu irgendetwas auf und dann trifft man sich an einem Ort und dann macht mal. Also, dass da irgendwie Gespräche mit Versammlungsbehörde, Polizei und allen städtischen Gewerken und Behörden zu tun hat, dass man da keine Ahnung, wie viele Stunden mit 18 unterschiedlichen Menschen aus genau diesen Bereichen zusammensitzt und wirklich hardcore fast verhandelt. Ich muss aber sagen, immer proaktiv mit dem Wohlwollen der Gewerke, der Polizei. Also wir können da in Berlin, in Deutschland, dann möchte ich fast sagen, können wir da echt glücklich sein, dass auch eben das Wohlwollen da ist, dass uns solche exekutiven Stellen auch sagen, wir finden eine Lösung und lasst uns aber schauen, wir sind zwar für das Konzept verantwortlich, aber es werden dort auch Ideen mit eingebracht und am Ende, ja, wir mussten die Strecke noch zweimal ändern, aber das ist eben einfach eine Problematik, wenn dann Baustellen aufkommen, wo sich eben nicht die Entzerrung breit macht, wo dann Möglichkeiten sind, hey, in der Pandemie können wir die Abstände da 100% einhalten. Also das ist schon sehr wichtig für uns gewesen als Vorstand, dann nicht mit der Axt irgendwie durch den Wald zu brechen.
Ja, und dann, also du hast gesagt, es gibt 5 Trucks. Ich denke, dass sich das wahrscheinlich orientiert dann auch an eurem Forderungskatalog, was da so passiert. Mhm. Und wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, dann stand auf der Website, dass ihr den als Verein zusammen aufgestellt habt. Habe ich das richtig?
Ja.
War das eine korrekt, andere ja. Diskussion als diese 15 bis 23 Uhr Sache über einen längeren Prozess oder war das da auch mit drin?
Genau, das ging über knapp 6 Wochen. Wir haben uns dort, ich glaube, in 2 Wochen sogar mehrmals wöchentlich getroffen und in anderen Wochen einmal wöchentlich. Und das waren teilweise Calls, die gingen von, ich glaube, 18 Uhr haben wir manchmal angefangen und waren um 12:30 immer noch dabei. Aber das war so, also ich muss sagen, ich fand das CSD Forum nennt sich dieses Organ. Das kommt zusammen aus allen Mitgliedern, also die haben die Möglichkeit, alle Mitglieder des Vereins, sowie Freiwillige von außen, die daran interessiert sind, Verbände, Organisationen, Projekte. Die sind leider nicht immer so sehr, sehr groß besucht, aber ich glaube, es war in diesem Jahr das allererste Mal, dass wir wirklich breit gefächert, vielfältig Stimmen abholen konnten aus der BPOC-Community, aus der Asian-Community, von Transpersona. Wir haben im Background, wenn sie an den Gesprächen nicht teilnehmen konnten, mit Menschen mit Behinderung gesprochen. Wir haben glücklicherweise auch eine Interperson befragen können zu Bedürfnissen und Problemen in der aktuellen Lage oder in der aktuellen gesellschaftlichen Lage, die verändert werden müssen. Wir haben glücklicherweise den LSVD mit dabei gehabt. Wir haben die Berliner AIDS-Hilfe mit dabei gehabt. Wir haben VertreterInnen demokratischer Parteien dabei gehabt. Das war auch sehr gut, weil wir natürlich auf lokaler, nationaler sowie europäischer Ebene auch versuchen, zu adressieren, also in die Bezirke reingehen. Wir haben in dem Forderungskatalog einen konkreten Berliner Bezirk dazu aufgefordert, endlich diese Städtepartnerschaft zu nutzen, weil sich dieser Bezirk eben nicht regt im Sinne der LGBT-freien Zone in Polen mit ihrer Partnerstadt. Das ist sehr erschreckend. Wir haben adressiert, dass es Hate Speech und Hate Crime und queerfeindliche Übergriffe gibt. Der Maneo-Report ist ja jetzt für 2020 vor kurzem rausgekommen, wo wir die Zahlen einfach schon in den Jahren zwischen 2017 und 2019 vernommen haben mit einer fast Verdopplung der queerfeindlichen Übergriffe. Und das ist laut LSBT-Beauftragten der Polizei nicht mal 5 bis 10% der eigentlichen, wirklichen Fälle. Also das ist schon eine 19% Dunkelziffer. Wir haben aber, glaube ich, auch in diesem Jahr, also wie gesagt, 32 Forderungen ausgearbeitet. Es gab noch nie so eine Menge. Und wir haben sie extrem konkret ausformulieren können. Und nicht nur in die Politik das Ganze auch zu spielen, das ist halt sehr gut. Bei mir ist das immer wichtig, dass wir nicht nur die Politik und den Gesetzgebenden dort so ein bisschen die Lobbyarbeit unterbreiten, sondern auch schauen, wo muss in der kommerziellen Industrie etwas geändert werden.
Stimmt, ja, ihr guckt ja sowohl auf zum Beispiel Verlagshäuser als auch auf, ich glaube, Kindergärten oder Schulen und auch auch generell Konzerne oder Firmen, was dann zum Beispiel Antidiskriminierungsarbeit angeht und so weiter. Ne? Mhm.
Korrekt. Also es ist uns halt sehr wichtig, dass man schaut, dass wir zum Beispiel, du hast es ja eben gesagt, die Verlagshäuser in Deutschland einfach auffordern, mehr Sichtbarkeit von LGBT-Persona, Familien, Lebensweisen abzubilden, aber dass wir auch queere oder LGBT-IQA-Personen im Bereich von AutorInnen, im Bereich von Konstruierenden, im Bereich von Kreativen, Illustrierenden mehr und breit gefächerter supported. Ne? Also dass dort auch so eine indirekte Quote entsteht, die wichtig ist, um das Bild einfach zu zeigen und malen zu können, jetzt gesprochen, ja. nicht natürlich aufgemalt, Dating-Plattformen zu adressieren, dass sie dafür zuständig sind, Kommunikations- und Präventionsmaßnahmen abzuhalten, durchzuführen, Antidiskriminierungskampagne zu fahren. Also die ganzen Dating-Plattformen, wo sich hunderte, tausende von Menschen tummeln, die sagen, no Asian, no Femme, no Fat, no was weiß ich nicht. Das ist dieses no more no's. Also wie geht sowas, dass ich eigentlich, sag doch, worauf du stehst und diskriminiere nicht Menschen, dessen Lebensweise, Art, Gestaltung, Aussehen, Herkunft oder Ethnie oder sonstiges nicht deiner Fasson entspricht. Das, so etwas muss geändert werden. Für mich ein ganz wichtiger persönlicher Punkt, deswegen habe ich ihn auch in den Forderungen mit eingebracht, die Kosmetikbranche muss schnallen, dass ihre Produktbezeichnungen Nude nicht gehen, weil sie meistens nur helle Töne abbilden. Das ist Alltagsrassismus und Diskriminierung. Das funktioniert nicht. Und das muss geändert werden.
Ja, ich finde das, du sagst es jetzt eben gerade nochmal, und es ist halt auch total wichtig, einfach, dass man zum Beispiel an diesem Forderungskatalog nochmal diese Intersektionalität der ganzen Sache total gut sieht. Weil nur weil Person of Color als, sage ich mal jetzt, Abkürzung nicht bei LGBTQIA mit drin ist, heißt es ja nicht, dass es nicht auch trotzdem wichtig ist oder irgendwie da mit reingehört.
Ja, genau.
Es ist auch ein, glaube ich, generell lohnenswert, sich den mindestens mal durchzulesen, weil es auch ein ganz gutes Abbild ist von dem, was gerade so passiert oder eben nicht passiert. Also egal, ob Menschen dann natürlich immer gerne auf der Demo mit dabei sind, ist es, glaube ich, sich den mal durchzulesen und zu sagen, das gibt es und darüber sollte ich mal nachdenken. Zum Beispiel, also jetzt auch zum Beispiel im Bereich der Inter-Sache oder die, auch was jetzt hier war mit dem, ich glaube, Steglitz-Zehlendorf ist es, wo ihr gesagt habt, da muss eine bessere Kommunikation stattfinden oder überhaupt eine Kommunikation stattfinden.
Absolut, ja. Es ist schon ein aufklärendes Thema, diese Forderung, dass viele Menschen, die den CSD als Teilnehmende, als Demonstrierende besuchen, wissen, glaube ich, in dem Jahr gar nicht, worum es geht, was wir in den einzelnen Jahren fordern. Das ist, das kann man nicht jedem jetzt negativ nachsagen, aber es ist auch in unserer Aufgabe als neuer Vorstand oder es ist eine unserer Aufgabe, die wir gerne machen würden, dass diese Themeninhalte weiter publiziert werden, also stärker auch kommuniziert werden können, dass man bemerkt, okay, hier geht es genau darum. Ja. Das fordern wir.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das eine, kannst du mir sagen, ob das eine faire Beobachtung ist, dass es von außen häufig oder für mich häufig eher als eine Partyveranstaltung, als eine Demonstration rübergekommen ist, aber das basiere ich jetzt eher darauf, dass ich weiß noch genau, vor 2 oder 3 Jahren hat es, glaube ich, am Tag vom CSD sehr doll geregnet. Und ich habe bei Dussmann gearbeitet und dann kamen ganz viele glitzernde Leute, die ganz nass waren, ins Haus. Ich weiß nicht, ob das eine faire Beobachtung ist oder ob wahrscheinlich siehst du das, weil du da anders drin bist, sowieso. Oder?
Diese Frage ist immer wieder eine der, ich möchte sagen, am häufigsten, am meisten, am stärksten diskutierte Frage. Also wer definiert jetzt, was CSD ist? Wer definiert, wie der CSD auszusehen hat? Wer definiert, wie ich mich auf dem CSD, auf meinem Pride gebe? Das ist für jeden selbst zu bestimmen, selbst zu definieren. Es gibt Personen, die sagen, es ist ihnen zu langweilig, wenn es nur politische Forderungen und Reden gibt. Es gibt Personen, die sagen, es kann nicht sein, dass Menschen oberkörperfrei auf den Partytrucks rumhängen. Es gibt Menschen, die stören sich daran, dass in einer Art von Identität und Lebensweise Sexualität auch auf der Demonstration eine Rolle spielt. Also grundlegend möchte ich immer dazu aufrufen, dass der CSD für alle da ist. Es gibt in unserer Community auch immer diesen Satz, CSD ist das, was du daraus machst. Und das definiert eben jeder selbst in der Vielfältigkeit. Auch das ist Diversität im Abbild von Pride. Show your Pride. Natürlich müssen wir, das ist unsere Aufgabe als Demo, schauen, dass dieser Charakter der Demonstration nicht in den Hintergrund gerät, weil auch wenn wir vielleicht in einem Land leben, wo vieles möglich ist und durch das Grundgesetz geschützt ist, natürlich aber noch nicht alles grundlegend gleichberechtigt, gleich behandelt oder auch gleichsam für alle zur Verfügung steht, können wir nicht vergessen, was ist in Istanbul letztens passiert, was ist in Tbilisi passiert, was passiert in Polen, was passiert in Ungarn, was passiert in Bulgarien, was ist mit zig anderen Ländern auf dieser Welt, wo es weiterhin unter Strafe steht, zum Teil unter Todesstrafe. Und wir sind auch mit einem kosmopolitischen CSD wie dem Berlin ein Abstrahleffekt und auch ein Hoffnungsschimmer für andere. Daher ist es für uns auch dieses Jahr wichtig gewesen, und das gab es ja auch in den Vorjahren schon, dass wir auch Stimmen aus anderen Ländern holen und ihnen hier die Stimme und die Fläche auch geben, um zu schauen, hey, solidarisiert und euch mit uns in unserem Land, in unserer Heimat, in unserer Stadt. Wir brauchen euren Support, eure Hilfe. Wir als CSD sind einfach eine sogenannte digitale Bühne. Digital jetzt nicht verstehen, weil wir ein Livestream sind, sondern wir haben einfach die Reichweite für andere und die Freiheit, ihnen diese Freiheit wiederum zu geben.
Hm. Ja, ich wollte jetzt, war mir jetzt nicht meine Absicht zu unterstellen, aber es ja.
Es ist aber durchaus berechtigt, wenn ich dich da nochmal unterbrechen darf, es ist durchaus berechtigt, die Frage. Also ich möchte auch niemanden diese Frage, ich sag jetzt mal, verneinen. Es hat schon im großen Zug einen Partycharakter, aber man darf auch, glaube ich, immer nicht vergessen, dass viele Generationen für uns, also diese Prämisse, we had to fight to dance. Ja, also ich kann mich an diesem Tag auch feiern. Dieser Tag sollte kein Trauerzug sein und werden. Und der CSD ist etwas, was mit Freude, mit Emotionalität, mit Gefühl, mit Kampfeslust im Sinne von Let's Strike für uns, ja. Das muss dieser CSD auch nach außen darstellen. Es ist auch immer sehr wichtig, dass man gerade medial auf diesen Waldschlösschen-Appell auch nochmal hinweist. Ja, also wir sind beim CSD nicht nur bunt, laut, schrill. Wir haben gestern auch unsere Pressekonferenz gehabt, wo wir das auch nochmal gesagt haben. Bitte achtet darauf, nicht irgendwelche Bilder von rein, ich sage jetzt mal männlich gelesenen, trainierten Menschen abzubilden. Das ist nicht nur CSD. Das ist nicht Vielfältigkeit und Diversität, die wir uns auch wünschen im Abbild medial. Wir sind mehr. Und wir sind einfach ganz genau wie alle anderen Menschen in dieser Gesellschaft. Queere Rechte sind Menschenrechte.
Zwischendurch benutzt Patrick die Abkürzung FLINT. Damit sind Frauen, Lesben, Inter, Nonbinäre und Transmenschen gemeint. Ich kann euch den Forderungskatalog, in dem das auch nochmal erklärt wird, nur wärmstens ans Herz legen. Ihr findet einen Link in den Shownotes. Übrigens haben wir letztes Jahr hier bei Kulturgut 2 Folgen zum Thema Pride und CSD gemacht. Damals habe ich zum einen mit Jan Noll, dem Chefredakteur der Siegessäule, gesprochen, und in der zweiten Folge ging es um Intergeschlechtlichkeit. 2 Folgen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen und die ich euch hiermit noch einmal doll empfehle. Aber zurück zum Interview mit Patrick Erhardt. Während wir sprechen, ist es ein bisschen mehr als eine Woche bis zur Demo. Wenn der Podcast rauskommt, ist der Freitag davor. Weißt du, bist du an dem Freitag bis zu den Haarspitzen in E-Mails, oder hast du dir gesagt, am Freitag mache ich nichts mehr, was dann ist, ist, und dann kann man da eh nichts mehr machen? Wie schaust du jetzt auf die nächste Woche? Und
also die letzten Wochen sind schon sehr intensiv. Also das ist auf jeden Fall tagtäglich im dreistelligen Bereich, was man an E-Mails da morgens öffnet oder über den Tag reinkommen, aber das ist Ehrenamt. Wir haben uns für diese Aufgabe entschieden. Wir machen das auch mit Leidenschaft und wirklich mit viel Herz und freuen uns auch, was dann am 24. kommt. Der 23., das wird definitiv ein Tag sein, wo auch viele E-Mails, Anrufe, WhatsApp-Nachrichten und Facebook-Fragen noch beantwortet werden müssen und beantwortet werden. Wir haben glücklicherweise mit der evangelischen Kirche Stadtmitte, dem Bertolt Höcker, den Superintendanten, und der Seren Attisch von der Ibrusht-Moschee in Moabit einen Gottesdienst, einen quasi pluralistischen über Glaubensrichtungen hinweg ab 18 Uhr. Im Anschluss gibt es den Dyke March hier in Berlin, also den March oder die Demonstration für alle Dykes, Lesben, weiblich gelesene Richtungen, Lebensweisen. Flint-Persona, auch inbegriffen, kann man sich auch bei uns in den Forderungen einmal durchlesen, was das bedeutet. Den gibt es auch an dem Tag. Und dann gibt es natürlich noch spätabends, dass wir die Trucks für den nächsten Tag vorbereiten. So wird der Freitag aussehen. Ich glaube, es wird eine kurze Nacht.
Ich kann sagen, schlafen steht dann also nicht mit auf dem Programm wahrscheinlich.
Es wäre schön, wenn es ein paar Stunden wären. Ich glaube auch, dass es ein paar Stunden werden können, weil wir sind dann doch auch relativ gut vorbereitet. Ja. Aber ja, es wird schon, die Aufregung wird uns da, glaube ich, auch schon zu Kopf steigen.
Und danach machst du erstmal eine Woche Urlaub und wirfst den Laptop aus dem Fenster oder geht es dann eigentlich genau so weiter wie vorher?
Also Laptop werfe ich nicht aus dem Fenster. Tatsächlich bin ich am 25. morgens um 8 Uhr im Flieger zu meinem Partner. Das stimmt, ja. Ich bin dann erstmal ohne Rückflugticket nicht mehr in Berlin. Das mache ich aber relativ häufig, weil ich habe eine Fernbeziehung mit meinem Partner. Da bin ich dann auch einfach froh, wenn ich am 25. wirklich lande und mich mit einem Getränk, meinem Laptop gern auch in die Sonne flitzen kann. Ja, das ist tatsächlich geplant. Aber das mache ich schon seit, ich glaube, was haben wir 2021? Ich glaube, das mache ich jetzt schon im 7. oder im 8. Jahr, dass ich genau am 25. mich in den Flieger setze.
Nice, sehr gut. Es ist schön, dass das dann dieses Jahr auch so möglich ist. Ihr hattet im Voraus auch gesagt, also gerade auch jetzt in der Zusammenarbeit mit Dussmann, dass ihr gerne auf so ein, zwei Bücher hinweisen wollt. Ich weiß nicht, ob das dein Steckenpferd mit ist oder ob du da was zu sagen könntest. Es ist ja auch wir hatten eben auch schon drüber gesprochen, dass das ja auch eine Forderung ist in dem Forderungskatalog, und du hast es auch angesprochen, was die Vielfältigkeit der Angebote von Verlagen als auch der Menschen, die verlegt werden, angeht.
Also klar ist es sehr, sehr wichtig, das mit zu erwähnen, weil es vor allem aus unserer Community, auch aus unserer Berliner Community, dort echt tolle Bücher in dem LGBT-Bereich gibt. Da kann ich von mir auch nur empfehlen, mal von dem Johann Wolfgang Ohlert den Bildband anzuschauen oder Bildbände anzuschauen von der Drag Queen und Aktivistin Barbie Breakout. Ihre Bücher anzuschauen. Es gibt auch einen Podcast, Tragisch, aber geil, 2.0. Also sie hat nicht nur einen Podcast, aber das Buch gibt es bei euch. Ich kann da auch echt nur empfehlen, das Elternteil 1 und 2, ohne da die alte Form mal zu benennen, weil das haben wir auch in unserem Forderungskatalog genannt, dass man das eventuell vielleicht ein bisschen umändert, namentlich, um inklusiver zu sein oder um inklusiver möglich zu machen. In die Richtung von Riccardo Simonetti zu gehen, der ein Kinderbuch geschrieben hat mit dem kleinen pinken Tütü. Also das ist schon sehr zu empfehlen, wenn man interessiert ist am Lesen, wenn man interessiert ist, Standpunkte zu ändern, Standpunkte wahrzunehmen, Lebensweisen und Lebensformen etwas mal mehr erklärt zu bekommen, dass man sich auch mit LGBT-Büchern, die thematisch in dem Thema sind, aber auch von LGBTIQA-Persona geschrieben, verfasst wurden. Und vielleicht auch eben einfach in Richtung aller Eltern zu sagen, hey, muss ich mein Kind jetzt in die Richtung erziehen mit Blau für den Jungen und Rot oder Rosa für das Mädchen und das Auto für den Jungen und die Puppe für das Mädchen? Das ist so, clustert euch auf, erzieht das Kind freier. Jedes Wesen, jeder Mensch, jedes Kind wird sich sowieso irgendwann in seiner Form der frühkindlichen Phase, in der Teenage-Phase entwickeln und wissen, wohin. Also es hat jetzt noch keinem Menschen irgendwie geschadet, ein bisschen aus den Boxen herauszudenken. Nur weil ich die ganze Zeit von meinem Vater damals zum Fußball mitgenommen wurde, bin ich auch nicht hetero geworden. Ne? Also das ist ja immer so, wie dann auch völlig verklemmt und für mich schon fast dumm darstellende Menschen, die Homo-Trans-Bi-Feindlichkeit äußern, die dann denken, jetzt werden sie schwul, weil sie irgendwie einen schwulen Mann vor sich haben, der jetzt ihnen sagt, sie sind hübsch. Also sorry, aber ihr seid jetzt nicht alle irgendwie in der Ebene, dass ihr jetzt heiratsfähig seid. So, ja? Also das ist immer ganz interessant, wenn man Leuten mal so vor Augen führt, nur weil jetzt jemand schwul, lesbisch, intertrans oder sonstiges sind und heißt es noch lange nicht, dass sie irgendwie Interesse an dir haben, weil sie vielleicht deiner sexuellen, identitären, romantischen Lebensweise widerstreben.
Es würde auch bedeuten, dass die ganze Sache deutlich einfacher wäre, als sie dann wahrscheinlich ist am Ende.
Das, ja. Aber ja, manche Menschen haben es in ihrer Art, andere Lebensformen und Weisen zu akzeptieren, nicht unbedingt so mit Einfachheit. Ja. Also viele Menschen verkomplizieren sich da, glaube ich, sehr gern selbst. Hm. Ja, das ist... Aber gut, ich bin auch immer ein großer Fan davon, nicht bei allen Leuten immer so mit der Keule draufzuschlagen. Ich glaube schon, dass es viel auch damit zu tun hat, dass oftmals Leute aus dem Bereich von Heteronormativität, Heterosexualität ganz oft nicht böswillig das meinen. Sie haben ganz oft nicht anders vorgelebt bekommen. Die Gesellschaft lebt es ganz oft nicht anders vor. Also da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Bubble Berlin rauslösen, wenn man da schon in andere Städte fährt oder auf den ländlicheren Raum. Da sieht die ganze Sache schon anders aus. Ich glaube schon, dass wir auch sehr, sehr, sehr in der Bubble hier in Berlin leben. Und ich mag das nicht, mit der Keule auf Menschen so drauf zu. Also ich glaube, dass unsere größten Errungenschaften natürlich über AktivistInnen erreicht wurden und werden, aber in zweiter Linie auch durch das Allyship, durch heterosexuelle oder nicht der LGBT-Lebensform oder den Lebensformen angehörigen Community, die stark für ihre Freundschaften, für ihre Familienmitglieder, für ihre selbstgeformten Familienmitglieder oder selbstdefinierten so rum, einfach eine Lanze brechen und auf diese CSD-Demonstration zum Beispiel gehen. Es ist halt nicht damit getan, mal so irgendwie im Pride-Month eine Pride-Flagge auf Social Media zu posten. Also das ist nicht Allyship.
Ja. Das stimmt wohl.
Also das findet sich in allen Themen wieder. Das ist ja genauso die Solidarisierung mit Black Lives Matter, der ich voll und ganz zustimme. Aber du hast jetzt halt auch irgendwie nichts getan, wenn du jetzt nur einmal in deinem Leben diesen Blackout-Tuesday gepostet hast. Das, also damit ist es nicht getan, Punkt. Hm.
Ja. Dann ist vielleicht ein Besuch auf dem CSD dieses Jahr ein guter erster Schritt. Und dann kann Mensch sich anhören, was so alles erzählt wird und dann geht's von da aus weiter. Ist dir noch was wichtig? Jetzt habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch auf was hinweisen?
Möchte ich auf etwas hinweisen? Ich glaube, allgemein formuliert ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich ein bisschen wieder zurückkehren zu einem anständigen Diskurs, einem anständigen Kommunizieren, einem vielleicht auch einschreiten, wenn wir merken, dass online Personen aus LGBT-Bereichen oder aus anderen kulturellen Bereichen, also das hat nicht nur mit LGBT zu tun, wir kämpfen ja nicht nur für LGBT, sondern für viele Minderheiten im Endeffekt, dass wir wieder mehr den Mund aufmachen gegen Diskriminierung, Rassismen, Hate Speech, dass das Internet hat sich in meinen Augen viel zu schnell entwickelt, oder man kann sagen, sogenannte Ethikstellen, die sowas auch kontrollieren können, haben sich nicht breit oder gut genug ausentwickelt. Wir müssen diesem Alltagsrassismus, dieser Alltagshomophobie, Transfeindlichkeit entgegenwirken. Wir müssen aufhören, Frauen, egal ob sie lesbisch, inter, non-binär, trans sind, aufhören, sexistisch zu sehen. Wir müssen mehr Feministen werden. Wir müssen anfangen oder wieder zurückkehren zu dem Punkt zu sagen, wo kann ich wie selbst helfen, und nicht alles als selbstverständlich annehmen. Man mag vielleicht sein, dass sowas wie in anderen Ländern gerade passiert, in Deutschland nicht passieren kann. Ich bin da nicht so felsenfest davon überzeugt, weil wir dieses Movement irgendwie nicht haben. Ich finde, dass die Generationen, die um die 20 bis 25 aktuell sind, schon sehr, sehr viel verstanden haben im Vergleich zu, glaube ich, meiner Generation, als ich 20 war. Das würde ich schon so sagen. Möchte da jetzt aber auch niemanden irgendwie da persönlich angreifen. Aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt nachkommende Generation Ü18 sehr gesellschaftspolitisch ist. Sehr, sehr gut finde ich, dass sie nicht parteienpolitisch sind, weil wir brauchen mehr gesellschaftspolitische Menschen im Leben, die für ein Thema, für ein Movement, für eine Bewegung einstehen und nicht für ein komplettes Parteienprogramm. Ich finde das zum Teil sehr veraltet. Bin auch sehr gespannt, was im September dort passiert, aber hoffe auf alles und natürlich eine sehr, 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 sehr schwache, am besten nicht bar eine Rechte.
Alle Informationen zum diesjährigen CSD findet ihr auf csd-berlin.de und laut des Wetterdienstes meines Vertrauens wird es am Samstag angenehm warm. Also Maske einpacken und los geht's. Natürlich lohnt es sich nicht nur, wenn der CSD vor der Tür steht, Literatur zu lesen, die von queeren Menschen oder über queere Lebensrealitäten geschrieben wird. Das kann Mensch das ganze Jahr über machen und es lohnt sich eigentlich immer. Und dabei ist es eigentlich ganz egal, ob das die eigene Lebensrealität ist oder ob das die Lebensrealität anderer Menschen ist. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und den eigenen Horizont entweder zu erweitern oder zu bestätigen. Ich habe für diese Folge ein paar KollegInnen im Kulturkaufhaus um Empfehlungen gebeten und wie gewohnt tut sich dabei ein gigantisches Spektrum auf. Es geht um Drag Queens, ums Coming Out, um den Konflikt zwischen Religion und Liebe und um griechische Mythologie. Den Anfang macht Melanie aus dem Kinderbuch mit zwei Empfehlungen.
Genau, also ich habe rausgesucht einmal von Meredith Russo, das Birthday, und dann noch ein ganz tolles Buch von George Lester in all seinen Farben.
Okay, mit welchem möchtest du anfangen?
Am besten fangen wir mal mit Birthday an.
Okay.
Genau, also bei Birthday, das wird erzählt in einem Zeitraum über 6 Jahre. Und es sind 2 beste Freunde, Eric und Morgan. Und das Besondere an den beiden ist, sie haben zum selben Zeitpunkt Geburtstag. Und kennen sich eigentlich also sozusagen von klein auf. Und aber als Morgan 13 Jahre alt ist, keimt in ihm so das Gefühl auf, er muss seinem besten Freund sagen, dass er eigentlich ein Mädchen ist. Und er schafft es aber nicht. Und dann an diesem Zeitpunkt setzt es eigentlich an mit seinem 13. Geburtstag oder mit ihrem 13. Geburtstag. Und das ist dann wie so ein bleischwerer Schatten, der dann so über der ganzen Sache liegt. Er traut sich halt nicht, das zu sagen. Und jedes Mal an einem weiteren Geburtstag wird die Situation eigentlich immer schlimmer. Okay. Und aber ja, sie sind halt beste Freunde. Und es ist einfach trotzdem eine tolle Geschichte. Es geht halt viel um Freundschaft, die eigene Identität und wie auch beide damit umgehen, weil auch Eric merkt, dass mit Morgan irgendwas nicht stimmt und er auch irgendwie andere Gefühle für ihn hat, als er eigentlich haben sollte, weil Morgan halt sowieso von Anfang an eher sehr feminin auch schon war. Genau, also auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch.
Ist es dann so, dass, also hat Morgan dann auch anfangs ein Coming-out oder ist es dann einfach die Sache, die konstant versteckt bleibt, aber irgendwie genau da ist?
Also es bleibt konstant versteckt, es gibt kein Coming-out. Wie gesagt, er verschweigt es an seinem 13. Geburtstag und dann die ganze Zeit. Okay. Bis eben zu seinem 18., also wie gesagt, es geht ja über 6 Jahre, läuft das Ganze und da platzt dann halt sozusagen die Bombe.
Okay, aber das, dass das irgendwann passiert, ist irgendwie klar. Wie genau. Das müssen wir jetzt nicht als Spoiler kategorisieren, glaube ich.
Genau.
Okay, wie würdest du das vom Gefühl her beschreiben, das Buch? Ist es eher was Feierndes? Oder also wie hast du dich gefühlt, als du es gelesen hast? Wie war
also
das für dich?
Also ich muss sagen, ich war zwischenzeitlich, hat es mich sehr stark berührt. Also man kann auch da sitzen und weinen. Muss man einfach dazu sagen. Aber es hat trotzdem auch so positive Momente und deshalb würde ich es einfach, also es ist trotzdem eine tolle Geschichte.
Okay, klar.
Einfach um mit diesem Thema vertrauter zu werden auch.
Okay.
Genau.
Und dann in all seinen Farben, man muss dazu sagen, die haben beide sehr schöne Regenbogenaufmachung. Birthday in dem Schnitt Oder ist es was ungefaltet ist?
Ja, das ist ungefaltet.
Ah, okay. Schick, nice. Okay, und was hat es mit in all seinen Farben auf sich?
Ja, also in all seinen Farben ist mein neues absolutes Lieblingswohlfühlbuch. Darin geht es um Robin, der eigentlich sein ganzes Leben bisher darauf hingearbeitet hat, an London eine besondere Schauspielschule angenommen zu werden. Also mit dem ganzen Programm Singen, Tanzen und alles möglich, aber besonders auch Tanz. Und jetzt steht sozusagen kurz vor seinem 18. Geburtstag steht die Entscheidung an, ob er da angenommen wird oder nicht. Was passiert? Wir sagen es an dieser Stelle mal, weil es ganz früh in der Geschichte vorkommt, er wird leider abgelehnt. Seine Welt bricht zusammen, er ist fix und fertig. Und genau damit geht es eigentlich los. Ein zweiter Punkt ist, dass es in seinem Leben momentan nicht so gut läuft. Er hat einen heimlichen Freund, der nicht geoutet werden will, weil er eine sehr homofeindliche, muss man schon sagen, Familie hat und auch eigentlich eher so homophobe Freunde. So, also auch eine schwierige Situation.
Noch klingt es nicht nach einem Wohlfühlbuch. Ich warte noch auf den...
Aber dann wird er von seinen besten Freunden an seinem 18. Geburtstag mit in eine Gay-Bar genommen. Und da findet eine Drag-Show statt. Und das ist für ihn der Erweckungsmoment. Er ist so begeistert und sein neuer Plan und Traum ist, er möchte eine Queen werden. Und dann geht's erst richtig los. Also, wie gesagt, wunderbar.
Nach dem Gespräch mit Melanie wurde ich noch von Ann-Kathrin aufgehalten, die unbedingt noch ein Buch in der Folge unterbringen wollte.
Ja, ich möchte ganz dringend empfehlen das Buch Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera. Das heißt im Englischen They Both Die at the End. Und es passiert genau das. Es passiert genau das, was der Titel sagt. Das heißt, dieses Buch bricht uns das Herz, aber es ist so wunderbar dabei. Es ist wirklich so großartig. Ich empfehle es jedem, dieses Buch zu lesen, egal welcher Altersstufe. So, okay. Also ein bisschen älter als 10 sollte man sein. Wesentlich älter. Aber nein. Aber auf jeden Fall, es ist so schön. Auch die anderen Bücher von dem Autoren sind toll, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch. Vollste Empfehlung für diesen Autoren.
Okay. Hast du noch einen ganz kurzen Satz, worum es geht, außer dass sie am Ende sterben?
Es ist eine Welt, in der man einen Anruf bekommt an dem Tag, an dem man stirbt. Es gibt eine Firma, die haben das irgendwie herausgefunden, frag mich nicht wie. Auf jeden Fall, man bekommt einen Anruf und dann heißt es, innerhalb der nächsten 24 Stunden werden sie sterben. Und daraus ist dann auch so ein Geschäft irgendwie entwickelt, ne, dass man halt diesen letzten Tag besonders toll verbringen kann. Und es geht um zwei Jungs, Matteo und Rufus, die sich dann... Die bekommen beide diesen Anruf und lernen sich kennen an diesem Tag und verbringen diesen letzten Tag miteinander.
Die deutsche Ausgabe findet ihr zusammen mit einer tollen Auswahl weiterer queerer Bücher im Kinderbuch. Da wurde ein Regal vollständig bestückt und lädt zum Stöbern ein. Neben Silvera hat mir Ann-Kathrin noch Mut, Machen, Liebe von Hans-Jörg Nessensohn empfohlen. Da geht es um Paul, der in der heutigen Zeit unfreiwillig geoutet wird, und um Helmut, der sich zu einer Zeit in einen anderen Mann namens Enzo verliebt, als das in Deutschland noch strafbar war. Von den Jugendbüchern gehen wir in Richtung englischsprachige Literatur. Es ist gerade irgendwie Mode, Figuren aus der Ilias und Odyssee neu darzustellen. Laut Henriette ist das Madeline Miller mit Song of Achilles bisher mit Abstand am besten gelungen.
Ich möchte berichten von The Song of Achilles von Madeline Miller. Ich denke, man könnte ihn schon als Klassiker des Genres bezeichnen. Und der hat sich immer so ganz solide verkauft über mehrere Jahre und dann seit Anfang des Jahres ist er auf einmal durch die Decke gegangen bei uns und auch woanders, wie ich gehört habe, wegen unter anderem der TikTok-Videos zu dem Buch. Und The Song of Achilles profitiert da ganz stark von.
Worum geht's denn bei Song of Achilles?
Song of Achilles ist eine Nacherzählung der Ilias. Erzählt, also für alle quasi, die sich mit der Ilias auskennen, der große Held Achill zieht für die Griechen ins Feld, den also die haben militärisches Glück, solange er mitkämpft, und dann gibt es eine große Tragödie und sein bester Freund Patroklos wird in der Schlacht umgebracht und Achill weigert sich weiter zu kämpfen und das Glück der Griechen dreht sich. Und wer sich jetzt das mal durchgelesen hat und immer gefragt hat, aber warum rastet der so krass aus, nur weil sein Freund, also das ist im Krieg und da sterben jede Menge Leute und so. Da hat Madeleine Miller sich jetzt was überlegt, und zwar ist das jetzt eine Nacherzählung, die sich konzentriert auf die Liebesgeschichte zwischen Achilles und Patroklos. Und fängt an mit der Kindheit und ihren gemeinsamen Schuljahren und wie sie ausgebildet werden und wie die dann eben beide in den Krieg ziehen. Und das Ganze ist eigentlich eine ganz große, tragische, wunderschön erzählte, schwule Liebesgeschichte. Sehr, sehr glaubwürdig auch. Die Ilias macht jetzt viel mehr Sinn.
Ich dachte immer, aber vielleicht ist es meine schlechte Prägung durch einen gewissen Kinofilm, dass Achilles keine Lust mehr hat mitzumachen, weil Agamemnon ihm irgendwelche Sklavinnen oder Personen nicht zugesteht. Aber
das kommt auch vor, genau. Das ist noch, also Achilles ist relativ launisch. Hm. Der hat öfter mal keine Lust. Aber Patroklos ist so der richtige Auslöser quasi. Ja.
Wie war das für dich, dass du eigentlich das Ende der Geschichte schon kanntest?
Das löst sie tatsächlich sehr clever. Also wir wissen ja von Anfang an, dass Patroklos ist auch unser Erzähler übrigens, dass der irgendwann sterben wird. Und wie sie das dann löst, die Geschichte weitererzählt, obwohl unser Erzähler nicht mehr lebt, ist sehr, sehr clever gemacht. Und ich finde auch, also sie hat den großen Vorteil, dass sie sich diesen ganz, ganz klassischen Stoff nimmt und den neu interpretiert. Und diese Mythen, die Märchen, wir kennen die ja alle und trotzdem haben die immer noch so eine Sogwirkung auf uns, gerade auch, weil sie bekannt sind. Und es ist wirklich ganz reizvoll gemacht, dass es nah genug am Original ist, dass du diese ganz archaische, erhabene Gefühl hast und gleichzeitig neu interpretiert und sehr romantisch und sehr berührend. So. Also das war wirklich ein ganz bezauberndes Buch, muss ich sagen.
Ich habe gestern mal reingelesen und muss sagen, wenn ich nicht im English Bookshop vor dem Regal gestanden hätte, ich hätte auch noch weitergelesen. Als nächstes hören wir Leonard, der von Den Hund überleben erzählt.
Ich habe eine Novität mitgebracht aus dem Herbstprogramm der Verlage. Das beginnt ja tatsächlich jetzt, Mitte Juli, kommen immer die ersten Titel. Es ist ein Debüt und zwar von Stefan Hornbach, Den Hund überleben. Das erscheint nächste Woche bei Hansa.
Was hat dich an dem Buch angesprochen, dass du gesagt hast, aus diesen etlichen Verlagsvorschauen, die ich mir angeguckt habe, möchte ich dieses Buch lesen?
Das Buch ist so ein bisschen auf mich zugekommen eigentlich. Es ist zwar der Spitzentitel des Verlages, also ganz vorne drin, hat mich aber auf den ersten Blick gar nicht so angesprochen. Da war ich eher bei anderen Titeln, die mich so ein bisschen mehr angesprochen haben. Habe das aber dann trotzdem gemacht, weil Debüts tendenziell auch immer sehr interessant sind. Und er hat dann auch jetzt auch noch vor Erscheinen den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung bekommen, die immer in den letzten Jahren dann auch Denise Ode mit Streulicht, das ja im Herbst erschienen ist, vielversprechende Stimmen auszeichnet. Spätestens da bin ich dann doch dabei gewesen zu sagen, das muss ich lesen.
Und wie war es dann, als du es dann endlich in den Händen hattest?
Es war eine schöne Lektüre zu einem sehr ernsten Thema, zu einer Extremsituation. Der Protagonist Sebastian ist 24 Jahre alt, Student in Gießen, sehr unaufregende Stadt. Wir erleben ihn auch im ersten Kapitel mitten im Leben mit einer Freundin, die in Paris Medizin studiert, beim Feiern. Er verbringt da das Wochenende. Und wenn man nur das erste Kapitel liest, was ich richtig gut finde, täuscht das aber so ein bisschen darüber hinweg, eben was dann kommt, weil er an Krebs erkrankt, und zwar an mehreren Tumoren, die er dann hat. Und dann muss er sich einer Behandlung unterziehen, was ein, wie man sich auch vorstellen kann, extremer Einschnitt in sein Leben ist. Er zieht dann zu seinen Eltern zurück nach Speyer und lässt sich dann in Heidelberg behandeln, geht die Chemotherapie an. Und das Buch versucht, dieses Thema dass man, glaube ich, gerade wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, hat man vielleicht noch die falschen Vorstellungen davon, dass das eben tödlich endet oder so. Das versucht das alles so ein bisschen unaufgeregt und realistisch darzustellen. Nimmt der Sache aber auch gar nicht den Ernst. Also das ist dann im Mittelteil durchaus auch so in den Phasen strukturiert. Wie geht es Sebastian während dieser verschiedenen Zyklen, wo eben dieser Giftcocktail, der es ja ist, um den Krebs auszumerzen, injiziert wird, dass er die Haare komplett verliert oder auch, was mir gar nicht so bewusst war, dass dann die Nägel sehr brüchig werden. Da fühlt man dann schon mit. Und gleichzeitig gibt es dann auch die Versuche, ihn aufzumuntern von Seiten der Eltern, der Großmutter, einer alten Schulfreundin, die eine Rolle spielt. Also das Sozialleben wird auch gezeigt. Und nicht zuletzt auch eine Liebesgeschichte. Wie die ausgeht, kann man dann selber sicher lesen. Und das ist eben, das kommt dann jetzt zu dem Thema dieser Podcast-Folge, tatsächlich eine ja, schwule Liebesgeschichte. Und das Gute an diesem Buch ist, finde ich, das zeigt queere Lebenswirklichkeit nicht aktivistisch, hinterfragt es auch gar nicht so sehr, sondern zeigt es als ziemlich normal. Es gibt dann natürlich auch einige weirde Situationen, wie in der Kinderwunschklinik, denn er setzt sich ja wirklich den Strahlen aus und möchte sich trotzdem, das ist auch so ein Credo des Buches, alle Möglichkeiten offen halten. Es gibt ja auch Möglichkeiten, dass homosexuelle Kinder haben können, auch eigene Kinder. Und er nimmt die Möglichkeit wahr, eben sein Sperma einzufrieren. Und die Szene ist dann so ein bisschen komisch, weil wir ihn ja kennengelernt haben auf den vorigen Seiten. Und spüren einfach mit, dass es noch Veränderungen, Dringlichkeit zur Veränderung gibt, weil er in diesem Raum, wo er dann masturbieren soll, nur Heteropornos hat. Und ist dann auch sehr unzufrieden mit dem kleinen Klecks, den er dann nur in den Becher bekommt. Aber woher soll er auch die Inspiration dann da nehmen, wenn irgendwie nichts da ist? Das zeigt auch so ein bisschen das Problem, dass man gewisse Dinge eben doch ansprechen muss. Aber andere Dinge werden mit einer, wie ich finde, angenehmen Beiläufigkeit erwähnt an einer Stelle, zum Beispiel bei den ganzen Untersuchungen, die er machen muss, wo er sich dann fragt, ob auch sein HIV-Status getestet wird, was zum Alltag, zur Gesundheit einfach dazugehört, dass man das regelmäßig macht. Das fand ich sehr angenehm. Und da leistet das Buch so einen wunderbaren, unaufgeregten Beitrag, in dem das erzählt. Und es, ich finde, was es auch sehr gut kann, ist die Dinge richtig zu gewichten. Denn seine Jugendfreundin Jasna schickt ihn dann zu so einem schamanisch-esoterischen Wochenende. Das steht so ein bisschen im Kontrast zu dieser harten Chemotherapie, wirft so die Frage aus, welcher Art von Medizin möchte ich mich eigentlich aussetzen, woran glaube ich? Also es zeigt auch die anderen Möglichkeiten oder dieses Bedürfnis, auch Sinn zu finden oder Sachen zu hinterfragen, denn so ohne ist diese Chemotherapie ja tatsächlich nicht. Und das macht das Buch, finde ich, auf eine sehr angenehme Weise, uns das nahezubringen.
Ist jetzt also mit diesem Buch der Autor bei dir auf der Liste der Bücher gelandet, wenn das irgendwo in der nächsten Vorschau, die du siehst, drin ist, dann bist du sofort so, ja, das möchte ich auf jeden Fall auch lesen, oder bist du jetzt so, ja, wenn mir mal wieder eins über den Weg läuft, ist okay, aber es muss jetzt nicht sein.
Nein, das ist ein wunderschönes Mutmacherbuch, und was auch schön ist, weil ich das eigentlich auch bevorzuge, es ist wirklich eine Geschichte, die er erzählt. Also es ist keine Autofiktion, wie wir das momentan ja so im Trend ganz viele Bücher von haben. Es hat aber einen Erfahrungshintergrund, persönlich beziehungsweise aus dem Umfeld. Es ist auch jetzt kein Krebstagebuch oder so, sondern wirklich eine Geschichte mit fein ausgearbeiteten Protagonisten, die man dann nahe bekommt. Und insofern ein ganz wunderschöne Lektüre.
Und die letzten Empfehlungen von KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus kommen von Gibran.
Auf dem Weg die Treppe hoch habe ich schon gefragt, was erwartet mich jetzt eigentlich an Empfehlungen? Und du hast gleich irgendwie 5 Sachen runtergerattert. Deswegen, Gibran, was würdest du denn Menschen für die CSD-Folge ans Herz legen?
Ja, es ist ja immer so schwer, ein Highlight rauszusuchen, aber tatsächlich war mein Highlight in den letzten Monaten Fatima Das mit die jüngste Tochter. Das ist letztes Jahr in Frankreich erschienen und glücklicherweise übersetzt worden von Sina de Malafos, ist hier bei Klaassen und dann doch von Ullstein erschienen. Und ich habe das Buch gesehen, ausgepackt, das hat so ein ganz, ja, so ein bisschen so ein dschungelartiges grün-schwarzes Cover und habe das eine ganze Weile so ein bisschen ignoriert. Das hat mich gar nicht so angesprochen und dann hat mir irgendwann eine Kollegin davon erzählt, lies da mal rein. Und ich habe so die ersten Seiten gelesen und war total weggehauen. Es geht um eine junge Muslima, die in Frankreich aufwächst, Einwanderertochter, zweite Generation, die einen starken Bezug zum Glauben hat. Das ist so ein bisschen das Neue an dem Text. Sonst sind es ja durchaus immer eher religionskritische oder traditionskritische Texte. Und dieser Text schildert aber ihren Zugang zum Glauben sehr, sehr leidenschaftlich. Und die stellt eben irgendwann fest, sie steht auf Frauen und nicht auf Männer. Und merkt dann, dass sie innerhalb dieses Glaubenssystems, was sie leben möchte, überhaupt kein Platz für diese Form von Begehren ist und versucht dann einen Weg zu finden, innerhalb dieses Systems mit diesen Problemen umzugehen. Das ist humorvoll, das ist traurig, das ist geht total ans Herz, ist total stark geschrieben, das hat ganz oft so kleine Anleihen von so einem Städteroman. Man denkt so ein bisschen an Berlin-Alexanderplatz sogar, wenn sie in der Bahn sitzt und ihre Eindrücke von ihren Mitreisenden schildert. Das hat so wirklich ganz starke Coming-of-Age-Züge. Das ist eine Liebesgeschichte. Das ist fast, manchmal ist es so ein bisschen Poetry Slam, ganz, ganz starke poetische Sequenzen. Das liest sich total schnell weg. Das sind 110 bis 130-140 Seiten. Das atmest du so weg und bist lange beschäftigt trotzdem. Ja, das war ganz toll.
Das klingt sehr, sehr cool. Wie schafft ihr das in so kurzer Zeit dann doch so viel zu erzählen? Also weil das, was du jetzt beschrieben hast, sind ja unglaublich viele Sachen. Wie funktioniert das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind so die Zwischentöne. Sie schafft es innerhalb von ein bis drei Seiten ihre Familienkonstellation zu erzählen. Erzählt von einem abwesenden despotischen Vater und einer Mutter, die durchaus fürsorglich ist, aber die Fürsorge eher so in der Organisation des Haushalts weitergeben kann. Und sie macht das teils mit kurzen, lakonisch bis ironischen Sätzen, teils mit kleinen Alltagsbeschreibungen. Also sie schafft sie tatsächlich sehr komprimiert, mit ganz detailreichen Beobachtungen doch mehr zu erzählen. Jede Vase, deren Standort beschrieben wird, weist auch irgendwie immer noch mal auf ein besonderes Verhältnis der Protagonisten hin, die gerade sich in dem Raum befinden zum Beispiel.
Und dann vielleicht noch eine kleine Empfehlung, noch was zu ein i-Tüpfelchen?
Ja, ich habe neulich im Humboldt-Hain-Schwimmbad. Eigentlich war das so ein Verlegenheitsgriff in mein Bücherregal. Quasi mal zur Backlist gegriffen und Jeanette Winterson nochmal gelesen, auf den Körper geschrieben. Jeanette Winterson deshalb, weil sie kürzlich einen Tweet abgesetzt hat, in dem sie ein Foto ihrer eigenen Bücher gepostet hat, die sie verbrannt hat. Da gab es eine Neuauflage in Großbritannien und sie war recht unzufrieden mit den Blurbs hinten drauf, also mit den Werbesprüchen. Die waren ja zu kitschig. Und da hat sie relativ provokativ diese Bücher verbrannt. Das fand ich, das war, wurde dann heiß diskutiert im Guardian, ich glaube in diversen anderen Presseorganen in Großbritannien auch. Aber ich fand das irgendwie ein gutes Statement, weil sie als Schriftstellerin eben hingegangen ist und die so ein bisschen die Macht über den eigenen Text versucht hat, wieder zurück an sich zu reißen. In Auf den Körper geschrieben geht es um ein Schrägstrich eine Protagonistin. Man weiß es nicht so richtig. Und das ist das Grandiose an diesem Text. Eine Person, die sich verliebt in eine Frau, die mit einer lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert wird. Es geht um die Liebe, es geht um den Körper, wie er in der Liebe vorkommt. Es ist so ein ganz, ganz viel Sehnsucht mit, ist so ein ganz sehnsuchtsvolles, hungerndes Anschreiben gegen den drohenden Verlust. Und das, wie schon anfangs erwähnt, das Großartige ist tatsächlich, dass man nicht weiß, und das macht sie ganz geschickt, handelt es sich bei der Person um einen Mann, also bei dem Erzähler oder der Erzählerin, einen Mann oder eine Frau. Und das ist ganz großartig, weil es mich immer so ein bisschen auf mich selbst zurückgeworfen hat und ich ein bisschen böse mit mir war, dass ich tatsächlich eigentlich über die gesamte Länge des Buches versucht habe herauszufinden, welchen Geschlechts denn der die Protagonistin ist. Und das macht das Buch total lesenswert. Es spielt letzten Endes überhaupt keine Rolle, welchen Geschlechts die Protagonistin ist oder der Protagonist, aber das ist eine grandiose Selbstkonfrontation gewesen und das hat mir wirklich, wirklich beim zweiten Lesen nochmal besser gefallen.
Puh, das war eine ganz schöne Ladung Bücher. Die besprochenen Titel sind in einer halbwegs richtigen Reihenfolge in den Shownotes. Die Shownotes gibt es in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Wenn euch das alles immer noch nicht reicht oder noch nicht das Passende dabei war, kommt vorbei. Wir haben in der modernen Literatur 3 Regalmeter queere Literatur und eine Auswahl auf diversen Tischen. Wir beraten euch gerne und ja, natürlich, da geht noch viel mehr. Und hey, wenn Leute vorbeikommen und uns sagen, dass da noch viel mehr geht, dann ist das ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Das war die 60. Folge, 60 Folgen, hui, von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkoffhaus. Vielen, vielen, vielen Dank an Patrick Erhardt für das Interview und Dank an Melanie, an Katrin, Gibran, Leonard und Henriette für die Empfehlung. Wenn euch das alles hier gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Review bei Apple Podcasts da. Das wäre großartig von euch. Ihr könnt den Podcast auch immer gerne an Freunde, Freundinnen, Mitmenschen, was auch immer, weiterempfehlen. Dafür sind wir auch immer sehr dankbar. Feedback und dergleichen könnt ihr immer an kulturgut@dussmann.de schicken. Ihr könnt auch gerne schreiben, wenn wir einen essentiellen Titel in unseren Empfehlungen vergessen haben. Das passt auch. Mein Name ist Lede Lukas und ich habe das Ganze hier produziert. Ich wünsche euch ein wunderbares CSD-Wochenende und Happy Pride. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen Platz für